NDR 1 Welle Nord. Gesegneten Sonntag.
Rund um die Uhr ist hier jemand zu erreichen. Nicht digital oder mit irgendwie fertigen Bildern, sondern richtige Menschen. In der Notfallseelsorge und auch in der Telefonseelsorge hören Menschen erst einmal einfach zu. Kommen zum Unfallort oder zu anderen Stellen, halten die Krise mit aus oder haben Kontakte für weitere Hilfe. Dazu gleich mehr. Guten Morgen hier im Kirchenmagazin. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ich bin Radiopastorin Claudia Aue und ich begleite Sie durch diesen frühen Sonntagmorgen.
Gesegneten Sonntag mit NDR 1.
Guten Morgen hier bei uns im Kirchenmagazin. Annelie Martens ist leitende Notfallseelsorgerin bei der Feuerwehr in Hamburg. Es geht um unerwartete Todesfälle, Katastrophen. Susanne Richter hat mit ihr gesprochen und erst mal gefragt, was in solchen Fällen hilfreich sein könnte.
Es hilft nicht unbedingt, dass ganz viel gesprochen wird oder dass man die richtigen Worte sucht, sondern es hilft die Gegenwart eines, ich sag mal, liebevollen, zugewandten Menschen.
Was für eine Rolle spielt es dabei, dass Sie auch Pastorin sind?
Manche Leute hören sehr aufmerksam zu. Ich stelle mich vor, ich sage, ich bin Annelie Martens, ich bin Pastorin bei der Feuerwehr und der Rettungsdienst hat mich ja gerufen. Ich mache Notfallseelsorge, heute hier bei Ihnen zu sein. So, und jetzt haben viele alles überhört, aber manche hören auch sehr genau, aha, sie hat gesagt, sie ist Seelsorgerin oder Pastorin. Und dann sagen sie zum Beispiel manchmal in so einer Situation, sie haben doch eben gesagt, sie sind Seelsorgerin, würden sie denn auch ein Gebet für uns sprechen?
Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die jetzt nichts mit der Kirche zu tun haben, denken, oh Gott, jetzt fängt sie auch noch an, hier über die Bibel oder irgendwie über Jesus zu reden. Also
genau,
dass es auch abstoßend wirken kann.
Natürlich, das wird es auf jeden Fall. Deswegen, in dem Fall hat mich ja die Familie gefragt, ne? Also die anderen fragen, ich habe gehört, dass sie, können sie für uns, also es ist auftragsgeführte Seelsorge, kriege ich so einen Auftrag nicht, dann mache ich das gar nicht erst. Aus meiner Sicht ist es auftragsgeführte Seelsorge. Was braucht jemand, um in dieser Situation gut weiterzukommen und was könnte mein Beitrag dazu sein?
Warum hat die Kirche sich dieses Themas angenommen?
Entstanden ist die christliche Religion eigentlich in einem heute würde man eben sagen, traumatischen Ereignis. Also der von den Jüngerinnen und Jüngern bewunderte Mann, der so viele tolle Geschichten erzählt, der ein so neues Verständnis von Miteinander ermöglicht. So dieser Mann kommt auf brutalste Weise zu Tode. Und die Bewegung um ihn herum ist eigentlich kurz davor, sich zu zerschlagen, weil man mit diesem traumatischen Geschehen keinen Frieden finden kann. Und das erste Evangelium erzählt dann eben, dass aus diesem traumatischen Geschehen heraus, keiner kann genau erklären, wie das kommt, eine Kraft erwächst, die heißt, es gibt irgendwie eine Kraft, eine Liebe, die bleibt uns, wie kann das sein? Und das heißt, jetzt in meinen Worten würde ich sagen, den Tod gibt es. Es gibt ihn auch sehr hart und es gibt eine Kraft, die ist stärker als der Tod. Und das sehe ich in fast jedem Einsatz.
Und dass ChristInnen deshalb auch den Auftrag haben, sich um solche Menschen zu kümmern in solchen Situationen und sich da nicht rauszuhalten, so?
Genau, denn wenn ich davon überzeugt bin, dass es eine Kraft gibt, die ist stärker als der Tod und ich kann von dieser Kraft sozusagen etwas mitbringen in eine solche Situation, dann würde ich immer denken, das ist doch richtig, Menschen jetzt nicht alleine zu lassen und das Gefühl bekommen zu lassen, dass es nichts gäbe, was sie jetzt noch erreichen kann.
Was ist Ihr Trost und Ihre Hoffnung?
Dass Gott mich meint und mich nicht vergessen verlieren wird. Wie das dann konkret ist, weiß ich nicht. Es ist eben nichts, wo ich jetzt sagen kann, das muss man glauben oder so. Aber ich vertraue darauf, dass Gott gesagt hat, dass er mich meint und dass er mich nicht verlieren wird. So wie er das in der Taufe sozusagen, so wie wir das in der Taufe auch einander jeweils zusprechen.
Nach der Notfallseelsorge geht es jetzt um Hochzeiten. Genauer gesagt um eine Hochzeit in der Nienstedtener Kirche. Ich durfte da als junge Vikarin, sozusagen als Azubi, meine erste Trauung machen. Daran musste ich neulich wieder denken. Ist das Ihre erste? Fragt mich der ältere Herr mit dem silbergrauen Haar und dem edlen schwarzen Anzug. Er schüttelt kräftig meine Hand. Kurz überlege ich, ein kleines bisschen zu schummeln. Es vielleicht einfach etwas offen zu halten. Naja, nicht wirklich. Dann sage ich doch mutig, ja, das ist meine erste Trauung, aber das wird schon alles gut klappen. Der Kirchenmusiker ist ja ganz geübt. Mir schlottern die Knie. Dabei soll ich doch für das zitternde Brautpaar der Fels in der Brandung sein. Der Brautvater grinst. Wird schon. Daran muss ich immer denken, wenn ich an der Nienstedtener Kirche vorbeifahre. Nicht nur an dieser Hochzeitskirche an der Hamburger Elbchaussee heiraten an diesem Wochenende wieder viele Menschen. Und da soll alles schön sein. Brautpaar, Wetter, Blumenschmuck, die Gäste, der Sektempfang und das stilvolle Abendessen und bei vielen eben auch der Gottesdienst vorneweg. Als Pastorin sozusagen auf der anderen Seite habe ich schon bei meiner ersten zittrigen Trauung zum Glück gelernt, ob das Ganze gelingt, liegt nicht an mir, nicht an meinen goldenen Worten, nicht an der perfekten Musik oder der Sonne. Zum Glück fädeln wir uns in eine lange Tradition ein und in Rituale, die es schon lange vorher gab. Und feiern in Mauern, die schon so viel gehört, gesehen und zusammengehalten haben. Und stellen uns gemeinsam unter einen Segen. Und der gilt ja unabhängig davon, wie oft jemand den schon gesprochen hat oder ob es regnet oder stürmt. Sommerzeit ist Reisezeit. Mein Kollege Oliver Vorwald war schon unterwegs und erzählt uns von seiner Suche nach Gott in New York.
Ich habe in New York mit allem gerechnet, aber nicht mit dieser Angst. Wir suchen Gott in New York City, so lautet das Thema unserer Studienreise. Wir sind 20 Pastorinnen und Pastoren, besuchen verschiedene Gemeinden, eine kirchliche Hochschule, arbeiten in einer Suppenküche. Was uns allen unter den Nägeln brennt, ob sich die Politik unter Trump im Gemeindeleben bemerkbar macht. Jesus is Lord, Trump is not. Doch darüber hinaus mag kaum jemand etwas zur politischen Situation ins Mikro sprechen in den ersten Gemeinden, die wir besuchen. Stattdessen angestrengtes Schweigen. Die Gründe für diese American-Angst sind vielschichtig. Agenten der Einwanderungsbehörde tauchen in Gottesdiensten auf, zeigen Präsenz. Da gibt es einen Hochschullehrer mit asiatischen Wurzeln, der immer seinen Pass bei sich trägt, um zu zeigen, dass er US-Bürger ist. Anders erlebe ich das Gespräch in der Christchurch, eine Kirche nahe dem Central Park. Progressiv, modern, Ausstellungen, Tanzshows mit Gebet. Ich soll alles senden, sagt Pastor Tyler Heston.
So, yeah, I'm scared.
Klar habe ich Angst. Aber ich bin umgeben von Menschen, die diese Angst teilen. Doch sie wollen nicht aufgeben, sondern etwas dagegen tun.
Noch entschlossener fallen die Antworten in der Judson Memorial Church aus, im Stadtteil Greenwich Village, die ebenfalls zu den progressiven Gemeinden zählt. Bischöfin Vanessa M. Brown erzählt von einer Trump-Veranstaltung. Ihre Reaktion darauf: eine Predigt über Liebe.
The gospel is good news.
Das Evangelium ist die gute Nachricht, okay? Ja, die Leute trampeln auf meinen Rechten als queere, schwarze Frau herum. Aber ich will nicht immer wütend sein. Ich möchte einen gemeinsamen Nenner finden. Und wenn wir den haben, dann arbeiten wir an den anderen Punkten.
In der Judson-Kirche besuchen wir auch zum Abschluss unserer New York-Reise den Gottesdienst. Da sitzt die Intensivschwester in ihrer mintgrünen OP-Kleidung. Senioren erzählen von ihrem Engagement. Eine junge Frau spielt auf der Ukulele. Und der Pastor ruft zum Supermarktfasten einer bestimmten Kette auf, weil die ihre Ziele zur Gleichstellung und Inklusion aufgegeben haben. Und dann singen alle ihr Bekenntnis für diese Zeit. Niemand wird allein zurückgelassen. Ob wir Gott in New York begegnet sind, bestimmt. Er steht ja denen bei, die sich fürchten. Und er stimmt in den Chor derer ein, die den Geist der Furcht in die Flucht singen.
Vielen Dank an Oliver Vorwald. Das macht ja nachdenklich. Und es gibt jeden Tag neue, aufwühlende Nachrichten aus den USA. Und kurz mal zu Jesus hören Sie jetzt Susanne Niemeyer.
Kurz mal zu Jesus. Das ist der am Kreuz. Wegen ihm gibt es eine ganze Religion, genau das Christentum. Jesus ist nun schon 2000 Jahre tot. Genauer gesagt, wurde er getötet, gekreuzigt. Eine damals gängige Foltermethode, weil er unbequem war. Damit seine Botschaft weiterlebt, gibt es die Kirche. Manche Leute sagen, schön und gut, die Kirche soll dekorativ sein und Amen sagen und nicht weiter stören. Vor allem soll sie sich nicht in Politik einmischen. Jesus hat ziemlich gestört. Die Mächtigen und die Reichen, er hat die Unterdrücker beim Unterdrücken gestört und Männer, die gern vergöttert werden wollten, hat er auch gestört. Eigentlich war das meiste, was er gesagt hat, unbequem und sehr radikal. Liebe deinen Nächsten, auch wenn sie anders leben als du. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Warum besitzen einzelne Menschen Milliarden? Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Autsch. Das ist sehr lange her und natürlich lässt sich nicht alles eins zu eins auf heute übertragen. Aber die Botschaft bleibt. Ich bin nicht gekommen, Harmonie zu verbreiten, sondern Streitgespräche zu führen. Wer Kirche will, muss mit Jesus klarkommen. Und wer Jesus will, kann nicht zu allem Ja und Amen sagen.
Und damit geht Ihr Kirchenpodcast zu Ende. Ich bin Claudia Aue von der Radiokirche im NDR und ich wünsche Ihnen einen richtig schönen und gesegneten Sonntag.